Alle, die sich heute am 11.01.2025 dazugeschaltet haben, herzlich willkommen zu diesem Podcast. 10 Tage bis Trump. 10 Tage Dunkelheit? Mal sehen. Zumindest für Kalifornien gilt das nicht, weil da werden es Tag und Nacht. Liz Crokin hat auf X Folgendes gesagt. Los Angeles Feuerwehr sandte ihren Notfallüberschuss an Ausrüstung in die Ukraine. Die Bürgermeisterin von L.A. senkte das Budget für die Feuerwehr um fast 20 Millionen Dollar. Anmerkung meinerseits, inzwischen hat sich herausgestellt, dass sie noch weitere 50 Millionen einsparen wollte. Was für einen Sinn liegt darin, fährt Crokin weiter, wo doch Kalifornien in den vergangenen Jahren ständig Brandprobleme hatte. Vor 8 Jahren wurden 7,5 Milliarden Dollar für Wasserreservoirs bewilligt. Keines dieser Projekte ist inzwischen fertig. Alles Wasser aus Regen- und Schneeschmelze fließt ungenutzt in den Ozean. Trump warnte bereits Anfang November 2019 genau davor. Dann reiste die Bürgermeisterin ins Ausland, nach Ghana, als die Brände begannen. Das Wasser zum Löschen fehlt, weil die Regierung das Land trocken fallen lässt, wegen des Stints. Das ist ein kleines Fischle, das da in irgendwelchen Mündungsgewässern in so einer halben Bergbrühe zwischen Meersalzwasser und Süßwasser da sein Leben fristet. Und man wollte den angeblich nicht aussterben lassen. Das sind immer so kleine Fröschle, kleine Kröten, kleine Ach und was weiß ich's. Und die sind dann immer das Argument, dass Millionen von Leute leiden müssen, ganze Landstriche trockenfallen und öde werden und so weiter und so fort. Grüner Unfug halt. Crokin weiter. Kaum jemand auf X sagt Ihnen, dass es 2017, Monate nach Trumps Vereidigung als Präsident, massive Brände in Los Angeles gab, insbesondere in Gebieten, wo Elite-Pädophile leben. Ich habe damals nicht nur in L.A. gelebt und alles mit meinen eigenen Augen gesehen, ich habe darüber berichtet, auch hier auf Twitter bzw. X, als die Mainstream-Medien und alle anderen diese Brände weitgehend ignorierten. Wo Sie das nun wissen, fragen Sie sich bitte Folgendes. Warum sind Gebiete in Los Angeles mit Elite-Pädophilen beide Male in Flammen aufgegangen, nachdem Trump zum Präsidenten gewählt war? Ihre nächste Frage sollte sein, warum gab es 2017 einen totalen Mainstream-Media-Blackout darüber, aber jetzt nicht? Und das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Keine Frage, sondern eine Feststellung. Es gibt viele unterirdische Tunnel und Einrichtungen in Los Angeles, auch unter den Häusern von Elite-Pädophilen. Viele Häuser dieser Prominenten sind mit Häusern anderer Pädophile verbunden, wo es ganz sicher schreckliche Beweise für Verbrechen gegen Kinder gibt. Soweit Liz Crokin. Und kaum wurde das gepostet, kam Elon Musk und schoss mal wieder gegen Keir Starmer, den Prime Minister of Great Britain. Er sagt, warum sollte Keir Stormtrooper seine eigene Partei anweisen, eine solche Untersuchung zu blockieren? Weil er schreckliche Dinge verbirgt. Das ist der Grund. Bitte rufen Sie Ihren Abgeordneten an und sagen Sie ihm, dass Hunderttausende von kleinen Mädchen in Großbritannien, die systematisch und auf grausame Weise von Gruppen vergewaltigt wurden und immer noch werden, dass die Gerechtigkeit verdienen. Das ist von entscheidender Bedeutung, sonst wird es weiter so gehen. Damit verknüpft Musk diese Entwicklungen da in Los Angeles mit denen in Großbritannien. Und man sieht, dass diese Nummer groß wird. Das wird noch weitere europäische Länder erreichen. Und ich denke, dass wir hier in diesen Tagen vor Trumps zweitem Amtsantritt noch ein Crescendo in diese Richtung erleben werden. Aber wenn wir mal für einen Moment diese Problematik, die gerade da angesprochen worden war, in Großbritannien und in Los Angeles, beiseite legen und rein vordergründig schauen, was gibt es denn für eine Begründung für all diese Brände, und dann wird wieder der Klimawandel beschworen und das seien Waldbrände. Komischerweise zeigen immer mehr Bilder und Filmaufnahmen, dass zwar die Häuser verbrannt sind, aber die Pflanzen dazwischen, Bäume, Büsche, Sträucher und so weiter, zwar ein bisschen angesenkt sind, aber immer noch grün stehen und leben. Es gibt zwar auch einzelne Bäume, die gebrannt haben, aber deren Stämme sind mal wieder von innen nach außen gebrannt. Und es gibt auch wieder geschmolzene Aluminiumfelgen in Autos und ganz merkwürdige Verhaltensmuster während dieser Brände, dass einzelne Häuser besprungen werden und nicht abbrennen, andere aber Straßenzug und Planquadratweise. Und da fällt natürlich sofort ein Vergleich mit der Geschichte auf Maui in Hawaii auf. Dazu kommt dann auch noch, dass die Hydranten plötzlich kein Wasser führen, dass die Handys ausfallen, dass die Notfallbenachrichtigungssysteme Fehlalarme beginnen loszulassen, die Leute dann einfach völlig desorientiert sind, nicht wissen, in welche Richtung sie fliehen müssen und ob sie überhaupt fliehen müssen und so weiter. Das ist sehr, sehr tragisch. Dazu kommt dann auch noch, dass, und jetzt haltet euch fest, ganz kurz vor diesen Bränden die Versicherungsgesellschaften in Kalifornien Menschen, die ihre Häuser und Anwesen in genau den Brandgebieten haben, ihre Policen gekündigt haben. Zwar hat Joe Biden angekündigt, dass er zu 100% die Kosten aus der föderalen Kasse in Washington übernehmen wird, aber das meint nicht die Kosten der privaten Häuslersbesitzer, die alles verloren haben, sondern das meint nur die Kosten, die der öffentlichen Hand entstanden sind. Und das wiederum stinkt nach Geldwäsche. Das sind Beträge von bis zu 150 Milliarden Dollar im Gespräch. Und bemerkenswerterweise ist genau zu dem Zeitpunkt, wo es immer noch brennt, die gesetzgebende Gewalt in Kalifornien dabei, dem Californian Department of Justice, also dem Justizministerium Kaliforniens, 25 Millionen für den Kampf gegen Trump zu bewilligen. Ups, was ist denn das? Nun, man macht sich wetterfest gegen die Amtsübernahme Trumps. Und man tut genau das, was viele nennen to lawyer up, also quasi Anwälte einstellen, um schon vorbereitend irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen oder sich zu schützen vor Angriffen, die sie von Trump erwarten, beziehungsweise vor Verordnungen, die von Trumps Seite vielleicht zu erwarten sein würden, um da schon jetzt juristische Riegel vorzuschieben. Naja, und der Klimawandel, der sieht ganz so aus, als ob er illegal eingewandert wäre. Denn es sind Leute festgenommen worden, die mit Flammenwerfern Brände gelegt haben. Und naja, komischerweise hat nicht die Polizei die festgenommen, sondern die Anwohner in diesen Gebieten. Die sind da selbst zur Hand gegangen, obwohl sie in Kalifornien nicht bewaffnet sind, wie in anderen Orten. Denn Kalifornien hat das Second Amendment, also diesen zweiten Verfassungszusatz, quasi abgestellt mit eigener Gesetzgebung. Und deswegen sind die Bürger in Kalifornien genauso dran wie wir hier in Deutschland. Trotzdem wurden solche Festnahmen gemacht. Und das sollen also illegale Obdachlose sein angeblich. Naja, komischerweise, einer hatte 5 Handys, hatte eine von der UN ausgestellte unbegrenzte Kreditkarte und ist damit Flammenwerfern rumgegangen. Also es sieht nicht nach obdachlos aus. Bei mir zu Hause, wenn ich mal durch irgendwelche Parks gehe und da ein paar Penner liegen oder sonst wo, die haben weder Flammenwerfer noch 5 Handys, noch eine von der UN ausgestellte Kreditkarte. Naja, und dann kommen die Plünderer. Die können ja jetzt in einem Staat, in dem die Bürger keine Waffen haben, ganz ungehindert in die Häuser rein und mitnehmen, was nicht nagelfest ist. Und selbst wenn da Bürger drin sein sollten, noch in den Häusern, wofür eigentlich durch verpflichtende Räumungskommandos gesorgt werden soll, dass es nicht der Fall ist. Also man hat hier die Evakuierung mandatiert und die Leute verpflichtet, aus ihren Häusern rauszugehen. Aber wenn da noch jemand drin sein sollte, ja, dann sind das nur ganz Vereinzelte und die ohne Waffen können sich auch nicht wehren. Ich sage das nur deswegen, weil man davon ausgehen muss, dass Kalifornien die Blaupause für die USA sind und das Besatzungsregime Deutschland die Blaupause für Europa. Nun fassen wir mal nochmal zusammen. Also, der Bürgermeister innen war praktischerweise nicht im Land. Die Feuerwehrausrüstung wurde praktischerweise in die Ukraine geschickt. Die Hydranten hatten praktischerweise kein Wasser mehr. Wasserrückhalteanlagen wurden praktischerweise nie gebaut, obwohl dafür 7,5 Milliarden Dollar zur Verfügung standen. Die Hausversicherungen wurden praktischerweise vor den Bränden den Versicherungsnehmern gekündigt. Aber man weiß immer noch nicht, was eigentlich los ist. Und ich kann euch sagen, was da los sein wird, wenn die Leute zurückkommen und feststellen, dass sie keine Baugenehmigungen bekommen, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Selbst die, die vielleicht noch aus eigener Kasse das machen könnten, die müssen 4 bis 8 Jahre auf Baugenehmigungen warten. Und in der Zeit natürlich woanders hin übersiedeln. Das Ganze sieht für mich nach Landraub aus. Und da kommen Ideen wie zum Beispiel eine Olympiade, die für 2028 da geplant ist. Oder vielleicht auch so eine 15-Minuten-Falle für irgendwelche Bürger. Auch in New York gibt es inzwischen schon Brände. Zwar hatte das New York Fire Department, also die Feuerwehr von New York, angeboten, in L.A. helfen zu wollen. Das wurde aber prompt abgelehnt von der Bürgermeisterin. Die können sich natürlich nicht von Profis in die Karten schauen lassen, sonst käme wahrscheinlich raus, was die da wirklich gemacht haben. Aber die haben ja jetzt in New York auch schon wieder alle Hände voll zu tun und auch dort gibt es genügend Wind und Eikugel da. Dort geht es jetzt munter weiter. Das Ganze erinnert an die Q-Posts 3418 und 1368. Dort heißt es, in welcher Stadt wurde Epstein verhaftet? Schaut auf New York City und schaut auf California. Naja, machen wir. Und vergesst nicht, watch the water. Also die Wasserleitungen sind ja leer. Beide, California wie auch New York City, sind natürlich linke Hochburgen und ihr könnt mal davon ausgehen, dass die in dem nächsten Wahlzyklus dann nach rechts kippen. Das wird niemand auf der politischen Basis dort überleben. Wenn er es denn physisch überhaupt überlebt. Aber das müssen wir abwarten. Inzwischen wurde bekannt, dass Starmer oder beziehungsweise seine Partei, die Labour Partei, von Hedgefonds und aus Steuerparadiesen Finanzspritzen kriegt. Die haben offensichtlich die Aufgabe, da irgendetwas zu verbergen. Und Elon Musk ist natürlich wieder dabei und sagt, warum beherbergt Starmer bekannte Terroristen in Britannien? Naja, diese Frage ist, glaube ich, eine rein rhetorische. Was derzeit auch ein bisschen interessanter aussieht oder immer interessanter werdend aussieht, ist die Thematik Trump, Federal Reserve und Zinssenkungen. Also derzeit hält die Federal Reserve still. Sie senken ihre Zinsen noch nicht. In seiner ersten Amtsperiode hatte Trump verlangt, dass man die Zinsen senkt. Und wahrscheinlich wollen die darauf warten, dass Trump wiederum Zinssenkungen fordert, wie in seiner ersten Amtszeit. Und dann die Wirtschaft abkachelt und es Trump auf die Füße fällt. Meines Erachtens wird Trump das nicht tun. Er weiß ganz genau, was dann passiert. Deswegen wird er gar nichts sagen und sie müssen dann quasi, um ihr eigenes System runterzufahren, die Zinssenkungen auch ohne Aufforderung Trumps machen. Dann wird die Wirtschaft abschmieren. Und Trump wird als Folge meines Erachtens dann 2 Dinge tun. Audit the Fed, das heißt, wir prüfen dann die Federal Reserve Bank und schauen ihr mal in ihre schmutzige Unterwäsche. Das ist das Erste. Und das Zweite wird sein, Trump wird den Economic Emergency Act aufleben lassen. Das ist das wirtschaftliche Notstandsgesetz und es nutzen, um alles in seine Hand zu bekommen. Das ist eine ziemlich kluge Überlegung oder das wäre zumindest eine. Und deswegen denke ich, dass Trump das auch so machen wird. Denn wenn das System kracht, ist genau das der schwächste Moment für die Banken und die Tiefstaatler. Und da sind sie am verwundbarsten. Und wenn Trump aus der letzten Wahl dieses riesige Mandat von 80% Wahlbevölkerung und Zustimmung hat, kann ihm eigentlich nichts passieren. Er muss keine Beschwichtigungspolitik machen und kann hart durchgreifen und die Menschen werden ihn dafür lieben. Ja, und dann haben wir kürzlich auch noch diesen Themenkomplex Trump, Grönland, Kanada, Golf von Amerika und Panama-Kanal. Ja, mich belustigt das, weil ich sehe, was er da tut. Er trollt die Leute und schaut zu, was dann passiert. Also natürlich, jetzt müssen europäische Führer wie Macron und Scholz und natürlich auch die Dänen ganz besonders, denn die sind ja betroffen und angesprochen, Sie müssen ja jetzt in Ihrem Interesse oder in Ihrem vermeintlichen Interesse argumentieren und Sie müssen zunächst mal Farbe bekennen und sich gegen Trump wenden. Das ist eine Wendung, die vielleicht im einen oder anderen Fall nur ganz halbherzig ausfallen kann, weil die Leute wissen ganz genau, wer da die Hosen anhat. Und die wissen auch ganz genau, wer da ins Weiße Haus kommt und dann mit ihnen Schlitten fahren kann und wird. Und bei all der Fragerei, ob und was da der Fall oder der Hintergedanke sein kann, es ist ganz einfach. Entkolonialisierung. Grönland ist eine dänische Kolonie, Kanada eine britische. Und die müssen abgeräumt werden. Und natürlich müssen die unter Schutz gestellt werden. Denn sonst kann ja Großbritannien oder Dänemark im Falle Grönlands dann wiederkommen und irgendwas fordern. Und deswegen wird es da auf jeden Fall eine Veränderung geben. Das hat man jetzt schon in Afrika, in vielen Ländern gesehen, dass man die europäischen Kolonialisten schlicht und ergreifend da rausschmeißt. Das hat Wagner damals angefangen, oder beziehungsweise Russland. Jetzt macht Trump an demselben Punkt weiter. Übrigens ist das keine neue Sache, denn die USA, die haben schon im 19. Jahrhundert versucht, Grönland zu kaufen und 1942 noch einmal. Natürlich geht's da um Bodenschätze und natürlich geht's da auch um Handelswege. Und wer sich mal eine Karte anschaut von der Polarregion, wo der Nordpol quasi in der Mitte ist, dann sieht er auch genau warum. Da geht's auch um Bodenschätze. Das ist in den Polarregionen ja immer so. Wir haben das ja im Fall des sogenannten Südpols erlebt mit den Falklandinseln. Warum hat Britannien damals seine Falklandinseln? Das sind ja nur ein paar Felsen im stürmischen Meer, sonst nichts. Also da ist eigentlich nicht viel. Aber sie sind angrenzend an eine mineralreiche und bodenschatzreiche polare Region. Und da will man natürlich in der Nachbarschaft bleiben und vor Ort einen Fuß in der Tür haben, wenn es dann um den Abbau geht. Und das ist genau dasselbe auch in dem Fall hier. Nun, Kanada ist ein spezieller Fall, weil es handelt mit den USA Holz und Milchprodukte. Aber die USA könnten das billiger selber produzieren. Die brauchen Kanada eigentlich nicht. Und deswegen ist dort die Frage nach einer militärischen Übernahme und ja, einer militärischen Übernahme gar nicht der Punkt. Denn die brauchen ja nur Zölle auf Milchprodukte und Holz zu erhöhen und dann ist Kanada isoliert und kaputt. Das heißt, die müssen unter die Oberherrschaft der USA klettern. Sie sind ohnehin gesandwiched zwischen Alaska und USA und wenn die jetzt auch noch Grönland nehmen, dann sind die Kanadier eigentlich umkringelt von den USA und das macht überhaupt keinen Sinn mehr, da allein und auf weiter Flur zu bleiben. Und deswegen hat auch der Justin Trudeau, der hat ja irgendwas gesagt von, es ist unwahrscheinlicher, als dass ein Schneeball in der Hölle Bestand hat, dass Kanada sich der USA angliedert. Und dann hat der Elon Musk mal wieder rausgehauen, Mädchen, sei doch ruhig, du bist doch sowieso nur der Gouverneur von Kanada. Also an solchen Bemerkungen spüre ich dann immer, wo der Hase hinläuft. Vielleicht noch eine Information am Rande. Kanada hat in der US-Verfassung eine spezielle und für Kanada günstige Eintrittsklausel. Das heißt, auch das steht schon lange auf der Agenda. Und wenn wir wissen, wann diese Verfassung geschrieben wurde, naja, das war 1776 und die haben das da schon reingeschrieben, naja, dann ist das zumindest ein Langzeitprojekt. Angesichts solcher Dinge kommt natürlich dann auch die sogenannte Monroe-Doktrin wieder in den Mittelpunkt. James Monroe, ein amerikanischer ehemaliger Präsident, hat diesen Grundsatz geprägt und der hat die amerikanische Außenpolitik dann eine sehr lange Zeit in folgende Richtung gebracht. Beschlossen wurde das Ding am 2. Dezember 1823 und diese Doktrin hat folgende Hauptbestandteile. Erstens, die Vereinigten Staaten würden sich allen weiteren Bestrebungen europäischer Staaten widersetzen, Land zu kolonisieren oder sich in Staaten auf dem amerikanischen Kontinent einzumischen. Dies war eine Erklärung gegen den europäischen Kolonialismus in der westlichen Hemisphäre. Zweitens, die europäischen Länder sollten nicht versuchen, Staaten in Amerika zu kontrollieren oder zu beeinflussen, Dieser Teil der Doktrin sollte verhindern, dass sich europäische Mächte in die Angelegenheiten der neuen unabhängigen Länder Lateinamerikas einmischen. Drittens, Neutralität der USA in europäischen Kriegen. Die USA würden sich umgekehrt nicht in bestehende europäische Kolonien oder in die inneren Angelegenheiten Europas einmischen und damit eine Politik der Nicht-Einmischung in europäische Konflikte verfolgen. Und viertens, Verteidigung der amerikanischen Republiken. Auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird, so wird doch impliziert, dass die USA jeden Versuch europäischer Mächte, ihr System auf einen Teil dieser Hemisphäre, gemeint ist die amerikanische, auszudehnen, als Gefahr für ihren Frieden und ihre Sicherheit betrachten würden. Nun hat diese Monroe-Doktrin, die ist ja schon ein bisschen älter, im Laufe der Zeit von verschiedenen US-Administrationen neue Interpretationen und Veränderungen oder Erweiterungen erfahren. Da ist zu einem das Roosevelt-Korollar zu erwähnen, 1904 von Theodore Roosevelt, der hinzugefügt hat, dass die USA in Ländern der westlichen Hemisphäre intervenieren könnten, wenn sie sich als unfähig erwiesen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, was zur Rechtfertigung von US-Militärinterventionen in Lateinamerika und der Karibik genutzt wurde. Und eidi da, sind wir schon bei Panama. Zweitens, die Politik der guten Nachbarschaft unter Franklin D. Roosevelt in den 1930er Jahren zielte darauf ab, die Beziehungen zu Lateinamerika zu verbessern, indem auf das Recht auf einseitige Intervention verzichtet wurde, auch wenn die Monroe-Doktrin damit nicht formell verworfen würde. Und schlussendlich, im Kontext des Kalten Krieges, wurde die Monroe-Doktrin häufig im Zusammenhang mit dem Widerstand der USA gegen den sowjetischen Einfluss auf dem amerikanischen Kontinent zitiert, insbesondere während der Kuba-Krise. So viel zu diesem Komplex. Nordamerika, grönländische Insel, das Land Kanada, der Golf von Amerika und der Panama-Kanal. Kommen wir mal noch zu einem interessanten Intermezzo, das Mel Gibson bei Joe Rogan geliefert hat. Da wurden dann so Medikamente genannt wie Ivermectin, Phenbendazol, HCQ, CDL und so weiter. Und das erinnert doch ein bisschen an dieses Q-Post 735, in dem die Frage gestellt wurde, wie lange müssen wir denn noch warten, bis eine Therapie gegen Krebs bekannt wird. Und da sind wir an einem Punkt, wo es auch kumuliert. Also das Crescendo, was wir jetzt da merken und spüren, ist nicht nur alles Mögliche um Epstein, Diddy, Ray Chandler und so weiter, sondern insbesondere auch um diese Geschichte mit den pharmakologischen und pharmazeutischen Mitteln, deren Vermarktung, deren Testung an der Bevölkerung und so weiter und so fort. Also da ist ja jetzt eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte gemacht worden von diesem Richter Juan Merchan, meines Erachtens. Das ist, glaube ich, ein Mexikaner. Also der hat den Stunt fertiggebracht, Trump zu verurteilen, aber ohne Strafmaß. Also quasi nur den Dudu-Finger geschüttelt. Und Trump hat dann sofort natürlich Widerspruch eingelegt und ist in einer Instanz höher auf die Nase gefallen, ist dann zum obersten Gericht gegangen und dort ist der Richter John Roberts und die Richterin Amy Coney Barrett, die beiden sind eingeknickt und fallen Trump sozusagen in den Rücken und verhindern die Bestätigung seiner Immunität. Denn die angeblichen Verbrechen, die ihm vorgeworfen wurden, jetzt aber ohne Strafmaß ausgehen, sind ja während seiner ersten Amtszeit angeblich begangen worden. So, jetzt ist er als Verbrecher verurteilt, aber keine Strafe. Ups, was ist das denn? Man darf davon ausgehen, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Und damit meine ich nicht die Bestrafung von Richter Merchan. Der ist natürlich gemäß 18 US Code, Paragraph 241, der Verschwörung überführt im Grunde genommen. Und wird wahrscheinlich auch deswegen dann gemäß diesem US-Code Nummer 18, Paragraph 243, irgendwann verurteilt, möglicherweise sogar mit Todesstrafe. Wenn das unter Militärgesetzgebung läuft, dann ist das wahrscheinlich sein Ende. Aber ich denke, zunächst mal werden sie ihm auf zivilrechtlichem Weg die Unterhose ausziehen und dem alles wegnehmen, was er hat, weil er ja schadenersatzpflichtig ist. Und erst dann werden strafrechtliche Dinge folgen. Aber da wird jetzt wahrscheinlich immer noch irgendetwas mit dem 14. Verfassungszusatz gemacht, der den Amtsantritt eines kriminellen Verurteilten nicht möglich macht, beziehungsweise den verhindern soll. Und Trump ist ja jetzt vorbestraft, allerdings ohne Strafmaß oder ohne Strafe. Aber er gilt als vorbestraft. Und wahrscheinlich werden sie ihm noch irgendwas andichten oder in irgendeinem Sachverhalt ein Geschehnis, ein Ereignis produzieren, das Trump dann auf die Füße gefallen lassen werden soll und den dann wirklich als Schwerverbrecher dastehen lässt. Zumindest wird das meines Erachtens noch probiert werden. Denn anders macht dieser komische Stunt von Juan Merchan überhaupt gar keinen Sinn. Der hätte genauso gut sagen können, na gut, ich lasse einen Griffel fallen. Das hat keinen Sinn, ich habe eingesehen, hier ist Schluss geschehen und wir lassen die ganze Sache einfach fallen. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat gesagt, wir bestrafen ihn zwar nicht, den Trump, aber er ist ein Verbrecher. Komisch. Das heißt, für mich ist es so, dass der tiefe Staat natürlich genau das auch weiß und jetzt alle Waffen rausholen muss, die sie noch haben. Und da gibt es auch so ein paar Q-Posts, die in diese Richtung hinweisen. Also, in dem Q-Post 3728 ist der Satz enthalten, "The enormity of what is coming will shock the world." Das heißt, die Enormität dessen, was jetzt kommt, wird die Welt schockieren. Und im Q-Post 4424 heißt es, sie wussten, dass Amerika von außen nicht zu Fall zu bringen ist. Deswegen Infiltration der Medien, der Wissenschaft, der Gesundheit, des Militärs. Und natürlich auch Continuity of Government. Und dann heißt es schlussendlich The Final Level, also der letzte Löffel, die letzte Steigerungsschicht oder Steigerungsphase. Dan Scavino weist auch auf Q-Post 4 hin. Und dort ist zu lesen, POTUS ist zu 100% geschützt bzw. isoliert. Jede Diskussion, die darauf hindeutet, dass er sogar ein Ziel ist, ist falsch. POTUS wird sich in keinem Fall diesen Themen an die Nation widmen oder sich in diesen Themen an die Nation wenden, da die Anklage gegen Leute erhoben wird und er aus rein optischen Gründen neutral bleiben muss als Präsident. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Obama, Soros, Rothschilds, Clintons und so weiter heute mehr Macht haben als POTUS. Denkt an Operation Spottdrossel. Patrioten haben die Kontrolle, lehnt euch zurück und genießt die Show. Soweit dieser Q-Post Nummer 4. Und ich denke, dass es jetzt langsam tatsächlich zu dieser Arie Nessun Dorma kommt und dass wir das Endspiel erleben. Wie gesagt, 10 Tage. Das war's für heute. Macht's gut und überlebt diese 10 Tage noch fein säuberlich und ohne aus dem Häuschen zu geraten. Ich hoffe, dass solche Dinge wie jetzt in Los Angeles hier in Deutschland nicht passieren. Möglich ist es aber trotzdem. Wie gesagt, wir sind Blaupause und damit haben wir genau dieselbe Rolle hier in Europa wie Kalifornien unter den US-Staaten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.